Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Am Mikrofon dieser Sendung ist weiterhin Andreas Noll. Einen schönen guten Tag. Der Deutschlandfunk hat in der Corona-Krise sein Programm geändert, versorgt sie aber weiterhin mit gewohnten Inhalten. Und das heißt um 13.10 Uhr, dass wir in den kommenden 20 Minuten zentrale Themen dieser Woche kommentieren. Den Anfang macht das Notstandsgesetz in Ungarn und die internationale Kritik daran. Außerdem die Debatte über Corona-Bonds, also die Vergemeinschaftung von Schulden in Europa. Und die Frage, welche wirtschaftlichen Folgen die Pandemie für Deutschland haben wird. Im Kampf gegen das Coronavirus schränken Regierungen überall auf der Welt die Grundrechte der Bürger ein, verhängen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Ungarn sticht bei diesen Maßnahmen bislang nicht besonders hervor und doch steht die Krisenpolitik des ungarischen Ministerpräsidenten derzeit im Ausland massiv in der Kritik. Denn Viktor Orbán hat die Pandemie genutzt, um sich vom Parlament mit Sondervollmachten ausstatten zu lassen. Auf unbestimmte Zeit kann der Ministerpräsident nun am Parlament vorbei per Dekret regieren. Einige Partner in der EU sehen das Land nun auf dem Weg in eine Diktatur. Clemens Fehrenkotte kommentiert.
In diesen Zeiten der globalen Corona-Pandemie schenken die Menschen weltweit ihren jeweiligen Regierungen einen außergewöhnlich großen Vertrauensvorschuss. In der Hoffnung und Erwartung, dass diese rasch, umsichtig und berechenbar auf diese beispiellose Herausforderung reagieren, um so viel Schaden wie nur möglich von ihnen fernzuhalten. Viele Grund- und Freiheitsrechte müssen deutlich eingeschränkt werden. Oftmals werden sie verschärft, um dem Tempo der Infizierungen Einhalt zu gebieten. Es ist die Stunde der Exekutive und genau in diesen Tagen und Wochen zeigt es sich, wie unverzichtbar Rechtsstaatlichkeit, Verhältnismäßigkeit und die Einhaltung demokratischer Grundwerte bei der Abwehr der Corona-Pandemie sind. Die Spreu trennt sich nun endgültig vom Weizen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán negiert die für ein Mitgliedsland der Europäischen Union selbstverständlich erscheinenden Kriterien in einer nicht mehr länger tolerablen Dreistigkeit. Seine de jure korrekten, de facto jedoch zutiefst höhnischen Verweise auf den Gesetzestext, demzufolge ja das Parlament und nicht er entscheiden werde, wann die Gefahrenlage, so der exakte Ausdruck im Text, vorbei sei und seine zeitlich unbegrenzten Vollmachten beendet seien, sind an Zynismus kaum zu überbieten. Seine ihm nahezu sklavisch treu ergebenen Regierungsfraktionen haben ihm in einem Akt parlamentarischer Selbstentleibung einen Freibrief zur machtpolitischen Ausbeutung einer offenkundigen Notsituation ausgestellt, den der Ministerpräsident nach eigenem Gusto so lange behalten wird, bis er und sonst niemand entscheidet, die Gefahrenlage ist vorbei. Bis zu diesem Zeitpunkt vereinigt Viktor Orbán die staatlichen Gewalten in seiner Hand. Er kann etwa unliebsame Oppositionspolitiker wegen der Verbreitung vermeintlich falscher Fakten in der Öffentlichkeit ebenso mit Gefängnisstrafen bedrohen, wie Journalisten, die es wagen könnten, getroffene Maßnahmen der Regierung zu kritisieren oder nach der politischen Verantwortung für die lamentablen Zustände des heimischen Gesundheitswesens im 10. Regierungsjahr von Viktor Orbán zu fragen. Das sind die Methoden eines machtbesessenen Autokraten aus einem fernen Land, nicht die eines EU-Regierungschefs. Seit Montag dieser Woche, seit der Verabschiedung des sogenannten Notstandsgesetzes im ungarischen Parlament, bemühen sich inmitten ihres eigenen dramatisch dichten Entscheidungsrhythmus EU-Kommission, Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten und die christdemokratisch-konservative EVP-Parteifamilie um eine wirksame Antwort auf den machtpolitischen Durchmarsch in Budapest. Doch vergeblich. Die unverändert handzahme Nachsicht der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Ungarns Ministerpräsidenten, dem sie neben Polen die entscheidenden Stimmen für ihre Wahl an die Spitze der EU verdankt, wirkt wie eine erneute Ermutigung Orbáns, mit aber auch allem in Brüssel durchzukommen. Er unterzeichnete, vorerst letztes Beispiel seiner Verhöhnung der großen Mehrheit der EU-Länder, deren besorgtes, auf ihn gemünztes Schreiben, wonach die Corona-Krise nicht als Vorwand genutzt werden dürfe, um Grundrechte auszuhebeln. Da Ungarn und Polen nicht namentlich erwähnt wurden, unterschrieb Orbán, obgleich er genau dies vollzieht, solange er möchte. Die Rufe nach finanziellen Strafen sind wohlfeil. Doch diejenigen, die ihre Stimme erheben, wissen zugleich, dass dies leere Drohungen sind. Längst verfügt Ungarns Ministerpräsident über einen engen Kreis Gleichgesinnter. Polen, Tschechien und die Slowakei geben Orbán EU-politische Rückendeckung. Und auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz erwidert, befragt nach seiner ersten Reaktion auf das Notstandsgesetz im Nachbarland, nahezu in der gleichen Wortwahl wie sein ungarischer Amtskollege. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe ganz andere Sorgen.
Clemens Fehrenkotte kommentierte den Griff von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nach noch mehr Macht und die europäischen Reaktionen darauf. Der deutsche Außenminister hat es in dieser Woche stolz getwittert. Deutschland beweist europäische Solidarität in der Corona-Krise. Mehr als 100 Intensivpatienten aus den besonders betroffenen Staaten Frankreich und Deutschland werden derzeit in deutschen Krankenhäusern versorgt. Berlin hat aber auch Hilfsgüter und Ärzteteams geschickt. Gesten, die auf große Dankbarkeit stoßen, wie die Reaktionen aus Politik und Bevölkerung in den unterstützten Ländern beweisen. Und doch, die EU-Partner, vor allem im Süden, erhoffen sich noch mehr Hilfe. Sie wollen Unterstützung bei der Schuldenfinanzierung und fordern sogenannte Corona-Bonds. Diese Bonds würden mit dem Grundsatz der Gemeinschaftswährung brechen, dass jedes Land nur für seine eigenen Schulden haftet. Entsprechend umstritten ist die Idee. Clemens Kindermann vom Deutschlandfunk kommentiert.
Helft uns siegen, lautete einer der Aufrufe, mit denen während des Ersten Weltkriegs der Kauf von Kriegsanleihen beworben wurde und gleicht der Kampf gegen das Coronavirus nicht einem Krieg, nur diesmal gegen einen neuen, unsichtbaren Gegner? Unseren Mitbürgern in Italien und Spanien muss sich dieser Vergleich aufdrängen, sind sie doch gestraft und zermürbt von einer unheimlichen und schrecklichen Schlacht, die kein Ende nehmen will. Es ist selbstverständlich, dass sie Hilfe von den anderen europäischen Staaten in diesem Kampf gegen das Virus verlangen. Wann, wenn nicht jetzt in der Stunde höchster Not, in der nicht nur Menschen sterben, sondern auch der Blick in die wirtschaftliche Zukunft gleichzeitig der Blick in den Abgrund ist. Daher sind die anderen Staaten der Eurozone gut beraten, diese Forderungen sehr ernst zu nehmen und schnell zu reagieren. Was jedoch unglücklich ist, diese Hilferufe der südeuropäischen Länder haben sich im Pochen auf sogenannte Corona-Bonds in einer Weise verselbstständigt, dass sie das Potenzial haben, der Solidarität unter den Euro-Mitgliedstaaten ernsthaften Schaden zuzufügen. Denn Corona-Bonds sind, etwas vereinfacht, die altbekannten Euro-Bonds, über die sich der Süden und der Norden der Eurozone schon seit Jahren heftig streiten. Während sich Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland Euro-Bonds als dauerhaftes Instrument zur Finanzierung ihrer Staatshaushalte wünschen, lehnen die Niederlande, aber bisher auch Deutschland, eine solche Form gemeinschaftlicher Anleiheausgaben ab. Denn, so das Argument, dadurch werden Schulden vergemeinschaftet. Das heißt, der, der handelt, haftet nicht mehr für sein Handeln. Oder noch einfacher, wer die Musik bestellt, muss sie nicht mehr alleine bezahlen. Er kann auch das Geld anderer ausgeben. Die Corona-Krise als Anlass zu nehmen, dieses, wie es der deutsche Wirtschaftsweise Lars Feld formuliert, Instrument aus der Mottenkiste ultimativ als Beweis für Solidarität zu fordern, ist unklug. Die Südeuro-Länder, die wohl auch Frankreich an ihrer Seite wissen, setzen sich damit dem Verdacht aus, eine politische Forderung aus der Vorkrisenzeit nun mittels der Krise durchsetzen zu wollen. Geht es da noch um die Sache, also um größtmögliche Hilfe in schwerer Zeit oder um politische Absicht? Alternativen stehen bereit. Schon jetzt haben die EU und ihre Mitgliedstaaten mehr als 2,7 Billionen Euro gegen die Corona-Wirtschaftskrise mobilisiert. Dabei wird es nicht bleiben. In der nächsten Woche werden die Euro-Finanzminister wahrscheinlich ein neues Paket auf den Weg bringen, das aus Hilfen des Euro-Rettungsfonds ESM, einem Fonds für Unternehmenskredite bei der Europäischen Investitionsbank und einem europäischen Kurzarbeitergeld besteht. Doch genauso, wie es den Südländern zu raten ist, sich nicht auf Corona-Bonds zu versteifen, ist auch den Nordeuro-Ländern inklusive Deutschland zu empfehlen, auf die Südländer zuzugehen. Die haben ein Problem damit, Hilfen vom Rettungsfonds ESM zu erbitten. Der gilt als finanzpolitisches Sozialamt der Eurozone, der Gang dorthin als Stigma. Hier sind die geldgebenden Länder gefragt. Die Hilfen des ESM müssten weitgehend ohne die sonst geltenden Auflagen fließen. Der Weg zum Geld muss erleichtert und verkürzt werden, denn Italien oder Spanien sind nicht durch fehlerhaftes Wirtschaften so schwer in die Corona-Krise geraten, sondern durch ein Virus. Deutschland darf aus der Krise nicht als europäischer Buchhalter herausgehen. Ein gut gebauter, mit hunderten Milliarden bestückter Hilfsfonds, der Finanzpolitik nicht auf Jahre festlegt, sondern sehr großzügig alle Hilfe in der aktuellen Not bereitstellt, ist das Gebot der Stunde. Was zur Technokratie neigende Deutsche oft vergessen, diese groß angelegte Hilfsaktion müsste einen Namen haben, der bisherige Emotionen berücksichtigt und neue freisetzen kann. Warum nicht Corona-Marshallplan?
Die Debatte über sogenannte Corona-Bonds kommentierte Clemens Kindermann, der Leiter der Wirtschaftsredaktion vom Deutschlandfunk. In der Corona-Krise ist Deutschland robust und anfällig zugleich. Robust, weil das Land dank seiner Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren über einen großen finanzpolitischen Spielraum verfügt. So können Bundes- und Länderregierungen der Wirtschaft mit Staatshilfen großzügig unter die Arme greifen. Deutschland ist aber auch anfällig, da die Bundesrepublik vom Export lebt, dem es nun an Nachfrage mangelt. Wie groß die wirtschaftlichen Folgeschäden der Pandemie sein werden, ist einstweilen offen. Und bis zu 20% könnte die Wirtschaftsleistung hierzulande einbrechen, mahnen Forscher in einem Negativszenario. Burkhard Ewert, Neue Osnabrücker Zeitung, kommentiert.
Kein Arbeitsplatz werde verloren gehen, sagte Peter Altmaier, als absehbar wurde, dass in der medizinischen Dimension nur eines der Covid-19-Probleme liegt und es mittelfristig womöglich nicht einmal das mit den größten gesellschaftlichen Folgen ist. Keine 4 Wochen ist das her. Dem Bundeswirtschaftsminister wird schnell klar geworden sein, dass sich seine Bemerkung in ihrer Allgemeinheit bald rächen würde. Gemeint war sie natürlich eher so: Der Staat werde alles tun, zumindest alles, was ihm möglich ist, damit eine Firma, zumindest wenn sie gesund ist, nicht schließen müsse, zumindest nicht wegen der Corona-Krise. Ziemlich viele Einschränkungen, die unausgesprochen blieben, aber logisch sind, solange Deutschland nicht als Planwirtschaft aus der Krise hervorgehen will. Daher gilt: Es werden viele Unternehmen schließen. Einige, weil sie sowieso wankten. Andere werden leiden, weil sie gegenwärtig schlecht geführt oder beraten werden und Konkurrenten besser aus der Krise herauskommen als sie. Weitere werden einfach machtlos zusehen müssen, wie ihre Geschäftsfelder de facto stillgelegt worden sind. Damit die Folgen ansatzweise beherrschbar bleiben, hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern Hilfen in bisher ungekanntem Ausmaß auf den Weg gebracht. Hier und da kam deshalb Häme auf nach dem Motto: Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, das könne es doch nicht sein. Und es stimmt ja auch. Wer in guten Zeiten in Saus und Braus lebt und beim kleinsten Lüftchen nach dem Staat ruft, macht es sich zu einfach. Da geht es nicht nur um Adidas, eines der Unternehmen, die Mietzahlungen zunächst aufschieben wollten. Selbst den Verbänden fiel auf, wie viele selbstbewusste Chefs vermeintlich glänzend aufgestellter Firmen selbst nach jahrelanger Hochkonjunktur keine nennenswerten Rücklagen gebildet hatten. Diese Liquidität ist es, um die sich in vielen Unternehmen derzeit alles dreht. Also um das flüssige Geld zur Zahlung kurzfristiger Verpflichtungen. Es lohnt die Frage, wieso die Reserven hierfür eigentlich so gering sind. Nach der Corona-Krise wäre zu prüfen, ob ähnlich wie Banken auch Unternehmen zu rigideren Rücklagen und Eigenkapitalregeln verpflichtet werden sollten, gestaffelt nach Größe und Rechtsform. Am Staat gibt es bisher wenig zu mäkeln. Donnerstag den Antrag gestellt, am Montag floss das Geld. Wenn ein Programm erstmal lief, gab es solche Beispiele vielerorts. Ist jetzt aber jede Hilfe gerechtfertigt? Das sollte geprüft werden, aber erst hinterher. Und komplett gerecht kann es in einer Zeit wie dieser ohnehin nicht zugehen. Im Übrigen auch nicht bei den Beschäftigten. Während viele Freiberufler vor dem Nichts stehen und Hunderttausende Angestellte sich zumindest auf Kurzarbeit einstellen müssen, arbeiten andere derzeit bei vollen Bezügen so gut wie gar nicht. Aber wer weiß? So wie Krankenschwestern und Kassierern gegenwärtig eine gestiegene Wertschätzung entgegenschlägt, so vielleicht künftig auch den Selbstständigen? Hilfen hin oder her, es ist riskant, aus eigener Kraft und mit eigenem Geld eine Firma zu führen. Und wer jetzt in der Krise als Heimarbeiter gelassen vom Balkon grüßt, der sollte hinterher womöglich auch Beratern ihren Bonus gönnen, so wie Krankenschwestern ihren Rentenzuschlag, auch wenn der zulasten der eigenen Pensionszahlung geht. Zum Helfer werden kann ja derweil auch jeder selbst und ganz ohne Staat. Muss es die Online-Bestellung chinesischer Billigwaren beim amerikanischen Online-Marktplatz sein, bezahlt über globale Dienstleister und geliefert von osteuropäischen Wanderarbeitern? Vielleicht tut es ja künftig auch der Kauf beim Laden um die Ecke, verbunden mit einem Schwatz über die Lage im Viertel und die Zeit damals in der Krise mit Corona.
Deutschland im Krisenmodus. Sie hörten einen Kommentar von Burkhard Ewert. Er ist stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Gemeinschaftsredaktion von Neuer Osnabrücker Zeitung und MHN Medien. Die Kommentare dieser Sendung können Sie übrigens auch im Internet nachhören oder in unserer DLF Audiothek App.